ganz stark aufs Bauchgefühl zu hören, weil ich glaube, egal welche Entscheidung man treffen muss, hat man eigentlich sofort ein ganz unterbewusst starkes Gefühl in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, oft rationalisieren wir das zu sehr und wägen das mit irgendwie Pro- und Kontra-Argumenten und Listen ab. Und das hilft halt alles nichts, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat. Und das wird einen halt echt in den richtigen Weg leiten.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit Celine Flor Villas. Celine ist nicht nur schön, sondern auch smart. Die prämierte Miss Universe Germany hat sich nach ihrem Master in Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart schnell einen Namen auf LinkedIn gemacht. Sie wurde 2 Jahre hintereinander als Top Voice von LinkedIn ausgezeichnet und hat inzwischen mehr als 70.000 Follower in dem Business-Netzwerk. Mit der Gründung von The People Branding Company setzte Celine 2020 ihren unternehmerischen Weg konsequent fort. Ich spreche mit Celine kurz vor dem Launch ihres ersten eigenen digitalen Produkts, einem ausgeklügelten E-Learning-Angebot zum Thema Personal Branding. Dabei versuche ich zu verstehen, was sie antreibt, wie sie ins Berufsleben gestartet ist und was sie erfolgreich macht. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein tolles Gespräch mit einer sympathischen jungen Frau, die meiner Meinung nach ein absolutes Role Model für ihre Generation und darüber hinaus ist. Bis ganz zum Schluss dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es noch ein Goodie von Celine für die Lebensunternehmer-Community. Und jetzt viel Spaß mit Celine. Hi Celine, cool, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch, definitiv. Und ich will auch direkt anfangen mit dir als Person, mit der kleinen Celine, wenn man so will. Du bist prämierte Schönheitswettbewerbsgewinnerin, bist LinkedIn-Influencerin, Top Voice. Wolltest du das als Kind auch schon werden?
Also als Kind, glaube ich, oder als junges Mädchen, sag ich mal so, mitten in der Pubertät, da hatte ich natürlich noch diesen großen Traum vom Model werden. So jedes zweite Mädchen hat das, glaube ich, mal so eine Phase, entweder Model, Schauspieler oder was es sonst noch so an coolen Jobs da draußen gibt. Oder vermeintlich coolen, das durfte ich ja dann lernen, dass das vielleicht alles gar nicht so schön ist, wie es erstmal aussieht. das, klar, das hatte ich natürlich auch. Und so bin ich dann auch ja eben auf dieses Schönheitswettbewerbsding gekommen. Aber ehrlich gesagt hatte ich nie so wirklich einen Traumjob, sondern habe mich immer wieder in neuen Lebensphasen auch irgendwie so neu inspirieren lassen und treiben lassen. Und ich war definitiv keine von denen im Studium, die gesagt haben, ja, ich weiß schon ganz genau, was ich danach werden will oder zu welcher Company und wie meine Berufsbezeichnung dann heißt. Das hatte ich nie, sondern ich war eher immer so, oh Gott, was bringt mir mein Studium? Ich habe überhaupt nichts gelernt. Hoffentlich fällt das niemandem auf. Eher so, unsicher, wo es mich hin verschlägt und habe aber, glaube ich, auch deshalb natürlich die Augen immer in alle Richtungen offen gehabt und dann meinen Weg irgendwie doch gefunden.
Doch gefunden. Okay, aber lass uns nochmal zurückzugehen zu diesem Moment, wo du irgendwie so dieses Model-Sein im Kopf hast. Das will ich mal verstehen. Ich meine, klar, okay, jetzt bin ich kein Mädchen, kann das vielleicht nicht so gut nachvollziehen. Aber wie merkt man, also ist das so irgendwie, man merkt, okay, man hat irgendwie, keine Ahnung, sieht gut aus oder hat irgendwie auch die richtige Größe oder schaut die Kataloge an und dann denkt, hey, da will ich auch drin sein. Wie kommt so dieser Wunsch?
Gute Frage. Ich kann das heute fast schon nicht mehr nachempfinden. Irgendwie, das kommt mir so weit weg vor, dieser Wunsch. Ich glaube, das ist einfach auch geprägt dann von diesen Sendungen. Ne? Irgendwie, du guckst ja dann als Mädchen irgendwie in dem Alter oder aber auch viele Jungs guckt ja irgendwie wirklich fast jeder dann doch das Germany's Next Topmodel. Und das ist dann halt so das, was irgendwie präsent ist, so. Oder auch die Zeitschriften, ich meine, was guckt man sich da an, so eine Glamour-Zeitschrift oder ich weiß nicht was, und da sind halt immer Models und Schauspieler drin und dann guckst du halt im Fernsehen abends und dann kommt da Germany's Next Topmodel, so eigentlich wird das ja dann auch schon so sehr, ja, herbeigeführt bei all diesen Medien, die man dann da konsumiert. Heute ist es vielleicht nochmal ganz anders, ne, weil ja jetzt noch irgendwie Instagram dazugekommen ist und diese ganzen Plattformen. Auf Smartphone, klar, hatte, ich weiß gar nicht, Gott, ich hatte aber noch nicht so präsent wie jetzt meine kleineren Geschwister, ein Smartphone am Start und ja, TikTok und keine Ahnung, jetzt sind es nochmal neue Einflussfaktoren. Ja, aber damals war das eben dieses dieses Model-Thema und es ist halt so eine glamouröse Welt gewesen, die einen irgendwie so getriggert hat, weil es ja irgendwie alles so unfassbar cool aussah. Genau, und dann tatsächlich war bei mir die Größe eher ein Problem. Also ich habe eher Google gefragt, so, was soll ich machen? Ich bin zu klein, um Model zu werden. Was gibt's sonst noch? Und so bin ich dann tatsächlich auch auf Misswahlen gekommen, weil das ist, ja, tatsächlich nicht vergleichbar mit Modeln, sondern ganz andere Branche, auch wenn man das erstmal vielleicht so in einen Topf schmeißt, weil es irgendwie beides Mal um irgendwie so, ja, Äußerlichkeiten geht auch. Aber bei den Misswahlen tatsächlich nicht nur. Und das fand ich auch irgendwie cool. Also da kannst du halt auch, wenn du nur 1,50 groß bist, wo du ja bei Heidi Klum direkt rauffliegen würdest, kannst du bei der Misswahl mitmachen, weil es geht irgendwie eben um mehr. Es geht auch irgendwie um Charakter, es geht darum, was du sonst noch machst, es geht darum, wie du vor der Kamera sprichst. Also es sind noch viel mehr Disziplinen, die da ins Gewicht fallen. Und ja, im ersten Moment war das eigentlich nur eine Notlösung, weil ich zu klein war und dann fand ich das irgendwie doch ziemlich cool. ja, und habe dann damit gestartet.
Mhm. Und hast da gestartet? Wann hast du, wie alt warst du, als du an deinem ersten Schönheitswettbewerb teilgenommen hast?
16, ja, da war ich tatsächlich 16, 20 und da hatte mich mein Freund damals, der war ein bisschen älter, der hat mich dann da hingefahren und das war natürlich totales Theater bei uns zu Hause, weil meine Eltern fanden das uncool. Ja. Die haben das nicht so sonderlich supported. Ja, weil die natürlich auch Angst hatten. Ne? Dann hat man irgendwie da zu Hause so eine pubertäre Göre sitzen, kann ich mir richtig vorstellen. Und dann fängt die auf einmal an, zu so Misswahlen zu fahren, alleine und selbstständig auch und fragt den älteren Freund, so fahre ich da hin. Und dann bei meinen Eltern natürlich so, oh nee.
Nicht. Und exponiert sich auch irgendwie so.
Ja, klar, Welt. Genau.
Hey, ich will ja, ne, Papa, ich bin Papa, ich will meine Kinder eher beschützen. Ich will nicht, dass die sich noch auf eine Bühne stellen und sagen, schau her, wie schön ich bin oder was auch immer.
Genau, ja, ja.
Bleib bei mir.
Ja, genau, richtig. Ja, das war tatsächlich auch, ja, bei meinen Eltern so. Und ich, ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich das auch, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Und ja, auch wenn man sich irgendwie denkt, als Eltern, also hat man einfach die Erfahrung zu sagen, hey, sowas wie Schönheit ist was Vergängliches und das ist nichts, worauf du irgendwie ja dein Leben aufbauen solltest, sondern such dir irgendwie andere Werte und Themen. Und ich glaube, das war vor allen Dingen das Thema, was meine Eltern so beschäftigt hat. Und ich glaube, da hatten sie einfach Angst, dass ich mich da ein bisschen verrenne und ja, am Ende nur diese Beauty-Welt ansteuere und dann irgendwann mit 35 zu alt bin für irgendwelche Cover-Shootings und dann dastehe und nichts habe. Ich glaube, davor wollten sie mich einfach bewahren, völlig zu Recht. Und ja, bin da auch froh, dass ich immer diese reflektierte Meinung von meinen Eltern hatte. Ja, nee, aber das ist ja dann Gott sei Dank nicht so passiert, sondern ich habe dann ganz normal auch studiert und es ist eher so zu meinem Hobby geworden, kann man fast sagen. Also das war schon dann was ich auch immer mal wieder gemacht habe und was mich auch irgendwie dann begleitet hat, bis zum Ende meines Studiums eigentlich. Ja, und das war immer eine coole Zeit, die ich echt auch nicht missen möchte.
Ja, das glaube ich, Und hat das irgendwie diese Wettbewerbe und diese Welt, du hast ja gesagt, da hat man dann irgendwo auch mit Bühne, mit Interviews, auch mit Medien zu tun gehabt. Hat das dann letztendlich so deine Studienwahl beeinflusst? Du hast ja an der Hochschule der Medien studiert, ne? Und dieses Medienthema ist so deins geworden. Wie ist es dazu gekommen?
Nee, tatsächlich hat es das nicht gar nicht beeinflusst sogar. Und ich habe ja auch erst an der Universität Hohenheim studiert und danach den Master eben an der HDM gemacht und ich habe irgendwie per Ausschlussverfahren das damals gemacht, das weiß ich noch genau, ich habe mich irgendwie hingesetzt und ich hatte so einen Wälzer, wo man alle Studiengänge per Alphabet geordnet waren und ich habe mich da hingesetzt und habe einfach durchgestrichen, was ich nicht machen will und dann blieben noch so 5 Sachen über, weil ich wusste sehr genau, was ich nicht will, aber ich wusste halt nicht, was ich will und dann habe ich halt andersrum angefangen, das Pferd so von hinten aufgezäumt. Ja, und dann sind irgendwie so 2, 3 Sachen übergeblieben und bei mir, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch eben in einem eher kleineren Ort groß geworden und wollte unbedingt das Weite suchen und erstmal eine größere Stadt und hatte mich dann auch für Berlin und Hamburg und München beworben, aber da hat leider nicht geklappt und dann blieb halt nur so Stuttgart übrig und dann dachte ich so, hey, dann warum nicht, dann ziehe ich von NRW nach Stuttgart und ich muss sagen, mittlerweile ist das ja so meine Herzensstadt geworden, total happy da gewesen im Studium. Ja genau, aber das war eher Ausschluss und hatte auch gar nichts mit den Misswahlen zu tun.
Ja. So, aber während im Studium hast du, wenn ich richtig recherchiert habe, hast du ja auch schon dann die ersten Erfahrungen mit TV gemacht oder sag mal mit Video.
Ja, ne? Genau, absolut, ja. Ja, ja, das war tatsächlich, was war der erste Berührungspunkt? Ja, ich glaube, ich habe dann, ja genau, ich habe ein Praktikum bei Arte gemacht im zweiten Semester. Also das war auch so ganz prägend für meine ganze Studienzeit. Ich glaube, ich habe so keine Semesterferien gechillt. Ich habe immer irgendwas gemacht und mir irgendwelche Aufgaben gesucht und irgendwelche Jobs und Praktika und keine Ahnung, was da durchgepowert. Und da habe ich eben dieses Arte-Praktikum gemacht und war dann zum ersten Mal, also in so einer Redaktion, eben beim Fernsehen und auch natürlich mal bei Aufnahmen mit im Studio und fand das immer super spannend, dieses Redaktionelle, aber irgendwie hat mir so ein bisschen der Kick gefehlt. Also ich hatte dann immer so, als ich in dem Studio stand, wollte ich lieber auch vor der Kamera auch was machen, so zusätzlich noch, ne? Weil ich meine, klar, die Moderatoren recherchieren ja trotzdem und die sind ja trotzdem auch redaktionell tätig, das weiß man ja oft nicht, auch die Tagesschausprecher zum Beispiel recherchieren auch teilweise die Nachrichten mit, ne? Aber trotzdem hast du nochmal einfach noch eine andere Komponente in so einem Job und das fand ich immer sehr cool und dann bin ich halt aus dem Praktikum zurückgekommen und habe mir direkt vorgenommen, okay, direkt Sender in Stuttgart anschreiben, Online-Sender, egal was, und mal gucken, ob man da irgendwie was machen kann. Und bin dann so eben zu diesem ersten kleinen Online-Sender gekommen, StugiTV. Ich glaube, den gibt's auch heute tatsächlich noch. Und hab da, genau, meinen ersten Moderationsjob sozusagen gemacht, direkt ins kalte Wasser und dann da rein. Das war sehr cool, ja.
So, das heißt, vor der Kamera Erfahrung sammeln, definitiv check, Haken dran, ist ja heute dein täglich Brot. Warst aber im Endeffekt sonst irgendwo stark auf der Wirtschafts-BWL-Schiene unterwegs und hast dann ja nach deinem Studium und ich glaube schon während deinem Studium und Abschlussarbeit so den ganz, ganz klassischen Wirtschaftsweg gewählt und bist irgendwie zu einer Unternehmensberatung / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch gegangen, ne?
Genau. Ja, also weil das war dann tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich so dann in dem Praktikum in noch einem weiteren Fernsehpraktikum sozusagen bei ZDF im Auslandsstudio gemacht habe. Also das hat mir total gut gefallen, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich immer als Journalistin sozusagen der Depp bin, der den wichtigen Leuten hinterher rennt und die anbetteln muss für ein Interview irgendwie am Telefon und die sich nicht mal 3 Minuten Zeit nehmen. Also es war wirklich so, hey, wir kommen, wir bauen alles auf, du musst nur kurz aus deinem Büro rauswalken, im Stehen Interview geben zu irgendwie, keine Ahnung, Terrorismus, was weiß ich, aktuelle Fragen, weil da war gerade eben auch so ein Anschlag in Belgien, da mussten wir dann eben so einen Experten auftreiben und dann hat sich da echt keiner erbarmt, nach 5 Minuten mir ein Statement zu geben und das fand ich wirklich so ätzend und habe dann irgendwie so dieses Gefühl gehabt, so, nee, das ist zwar irgendwie cool, aber es kann es auch nicht sein, dass ich denn immer hinterherrennen muss. Ich will selber jemand sein, der eher was zu sagen hat. So, ich will nicht der sein, der immer nur den Wichtigen hinterherrennt. Und so kam dann auch irgendwie so dieser Shift. Also das war dann so auch schon so ein bisschen frustrierend in dem Praktikum. Und da habe ich dann eben gedacht, so ja, hey, jetzt gucke ich mal auf die Seite, wo die Big Bosses sitzen, eben zu so einer zum Beispiel Beratung oder zu diesen ganzen Riesenfirmen und in die Konzerne und guck mir die Seite einfach auch nochmal an. Und habe dann eben, bin in diese Beratung reingeschlittert. Und ja, da habe ich mich auch ganz wohl gefühlt, muss ich sagen. So, ne, also ich meine, du warst bei Adventure vorher mal, ne?
Richtig, genau.
Ja, und ich finde, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde schon, dass man in einer Beratung einfach mit unfassbar vielen so Leuten zusammenarbeitet, die Drive haben. Und ich finde tatsächlich auch die Unternehmensberatung kommen von den Leuten, die da arbeiten, zumindest was den Drive angeht, auch am ehesten dem Gründer nahe. Weil die sind halt auch solche Leute, ne, die so, die machen halt bis fertig ist und nicht bis 17 Uhr. Das ist halt Unternehmensberatung. Das ist auch übrigens Gründertum und Startup gründen. Und das war immer was mich da total begeistert hat, dass wir einfach so in so einem Projektteam waren. Ja, Deadline ist halt morgen. Wenn das halt bis 4 Uhr dauert, dann dauert das halt bis 4 Uhr. Muss halt fertig werden. So. Und irgendwie hat mich das gebockt, weil ich mochte so diesen Push da drin. Es hat mir irgendwie einfach Spaß gemacht und das hat mir echt gut gefallen und dann war ich halt genau vor dieser Wahl so, was will ich denn jetzt eigentlich?
Ja. Wahnsinn, ja. Ja, und ich meine, in der Unternehmensberatung hast du aber, so wie ich das zumindest irgendwie so von außen mitbekommen habe, hast du dir aber schon auch schon die, ja, sag ich mal, Jobs gesucht und Aufgaben gesucht, die irgendwie, ne, also dann eher so Workshops und Leuten, du mittendrin und hier Action und so, da hast du dir schon auch so ein bisschen die Sachen dann, oder die sind dann irgendwie ganz natürlich auch zu dir gekommen.
Ja, genau. Also das war tatsächlich, da sprichst du genau das an. Eigentlich haben wir was sehr Ähnliches gemacht. Ne? Ich habe nämlich dann auch diese Innovationsworkshops mitgemacht, also sowohl Business Model Canvas Workshops als auch Design Thinking Workshops. Und das war einfach ein Zufall, weil tatsächlich hatte das eigentlich irgendwie ein Consultant mit einem Partner, die haben immer zusammen diese Workshops gemacht. Und dann hatte der Partner halt keine Zeit und hat gesagt, hey, pass auf, Consultant, du musst da selber hingehen. Und dann er so, ah, jetzt muss ich alleine, ich weiß gar nicht, eine Riesengruppe. Und dann ich natürlich direkt so, hä, ich bin dabei, ich springe ein. Und dann war erst nur so, ja, okay, was meldet sich jetzt hier die Praktikantin, die irgendwie, oder Werkstudentin, ne, was will sie jetzt beitragen? Ja. Und haben sie mich auch kurz auf den Prüfstand gestellt, aber ich hatte, wie gesagt, Business Model Canvas hoch und runter auf dem Startup Weekend gelernt, wo wir uns übrigens kennengelernt haben.
Yeah.
Genau. Und konnte das dann halt Gott sei Dank aus dem FF. Und dann hat er mich mitgenommen. Und das hat dann so gut funktioniert, dass der Partner angerufen hat, gesagt hat, hey, pass auf, was soll ich denn da die Show machen, wenn ihr das so gut hingekriegt habt? Alle haben euch gelobt. Celine, ab jetzt bist du an Bord, mach das mit. So, und das war halt natürlich saugeil. So, weil klar, als Werkstudentin, ich durfte in ganz Europa, also ich bin bis nach Istanbul geflogen, um da Workshops zu exekuten. Also das war so eine geile Zeit. Und ich habe auch die Zeit super gut in Erinnerung und eben auch so, ja, EY, die mir ja die Möglichkeit gegeben haben. Aber auf anderen Seite natürlich auch ich als jemand, der das eingefordert hat. Ne? Das muss man natürlich auch sagen oder darf man nicht vergessen, dass man natürlich derjenige sein muss, der dann auch hier schreiben muss, wenn sowas da ist. Ne?
Spannend. Ja. Und sich das auch trauen. Ne? Genau. Also ich meine, das eine ist die fachliche Kompetenz zu haben. Ne? Das andere dann aber zu sagen, hey, Moment mal, ich bin hier eigentlich nur Praktikant oder Werkstudent und nee, Moment mal, ich bin das, mir ist das völlig egal, ob das sonst ein Consultant oder Partner macht. Ich sage einfach mal, hier bin ich und das kann ich. Ne?
Ja.
Woher hast du dieses Selbst? Vertrauen.
Also ich muss sagen, ich habe das so krass, dieses Motto, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Richard Branson hat es gesagt, ich kann es nicht mal genau wiedergeben, aber dieses, ja, such dir erst eine Aufgabe und wenn du sie dann hast oder den Job hast, dann überleg dir, wie du ihn machst. Und tatsächlich, also ist es so ein Thema, wo ich auch oft mit meinen Freunden irgendwie drüber rede und dann immer so, ja, Celine, aber denkst du nie, dass das da irgendwie da hinten losgehen kann? Und ich habe irgendwie einfach nicht diese Risikoaversität, also irgendwie gibt's das nicht bei mir. Ich renne dann echt eher drauf los. Aber woher das kommt, ich glaube, das ist schon, ich weiß nicht, ob man das darauf so zurückführen kann, das ist schon sehr abstrakt, aber ich glaube schon, dass meine Eltern mir halt immer echt, immer Support gegeben haben. Also auch wenn die so, was wir jetzt zum Beispiel diese Misswahl nicht cool fanden, dann haben wir das halt irgendwie besprochen, die haben mir auch ihre Gründe gesagt, aber ich wusste so, wenn es hart auf hart kommt, und irgendwie, ne, dann stehen die hinter mir und supporten mich. Und ich habe da irgendwie so dieses Urvertrauen, dass egal, was ich ausprobiere, es gibt nicht dieses Failen. Also das gab's auch bei uns in der Family irgendwie nicht so. Und ich glaube, das ist schon was mich dann so geprägt hat, so dass ich dieses Vertrauen habe, so hey, was soll schon passieren? Was kann im schlimmsten Fall schon passieren? Und das haben mir, glaube ich, meine Eltern schon ganz gut so vermittelt und mitgegeben, ja.
Okay, klar. Haben dir deine Eltern vermittelt? Das heißt, ja, ist schon einfach wesentlich letztendlich, wie man auch aufgezogen wird, was einem die Eltern da mitgeben. So, nun, aber jetzt gibt es diesen einen Moment, den ich zumindest was unsere Beziehung angeht, nicht vergessen werde. Ja. Das war ungefähr vor 2 Jahren, da waren wir über LinkedIn irgendwie in Kontakt, im Austausch. Du warst gerade so in der Phase, ja, was mache ich jetzt? Ne? Fertig irgendwie mit dem Studium. Frage, bleibe ich bei EY? Was mache ich? Und hast dich dann entschieden, und das fand ich auch wieder so faszinierend, weil das hat man sonst nicht. Du warst, also das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil, du warst irgendwie recht planlos. Hast aber trotzdem gesagt, nö, das mache ich jetzt einfach. Ich weiß gar nicht so genau was, ich mache so ein bisschen Moderation, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber ich nehme jetzt mal keinen festen Job. Ich habe das noch alles nicht durchgerechnet, aber ich laufe jetzt einfach mal los. Nimm uns mal zurück, so in diesem Moment, was ging da in deinem Kopf vor? Was hattest du ein Safety Net? Hast du Ansparungen? Hast du noch daheim gewohnt? Warum warst du so easy mit der Entscheidung eigentlich?
Ja, also ehrlich gesagt war die Entscheidung gar nicht so easy für mich. Ich fand die ziemlich schwierig und habe ich glaube, damals sogar einen LinkedIn-Artikel darüber gemacht. Sondern es gibt irgendwie so diese drei Optionen. Entweder gründe ich oder mache mich halt komplett selbstständig und probiere das einfach. Dann die zweite Option war eben, ich steige fulltime bei Ernst & Young ein, weil das hat mir, wie gesagt, schon echt Spaß gemacht. Das wäre also die andere Alternative gewesen, also Consulting. Und dann die dritte Alternative, und das habe ich tatsächlich auch damals eben mit meinem Ansprechpartner und Chef bei Ernst & Young eben durchgespielt, so dieses 50-50-Modell oder 80-20-Modell. Boah, und da war ich irgendwie so, ich dachte, war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Also ja, deswegen, das war überhaupt nicht einfach. Und ich habe dann halt, ja, also auf der einen Seite habe ich das, glaube ich, schon gemerkt, dass mich das schon eher in diese Startup-Richtung zieht, weil ich habe so ganz unterbewusst angefangen, so ab März, also mein Studium war so im Dezember, Januar zu Ende 2018, und ich habe schon eben im Jahr 2018 im Laufe des Jahres schon irgendwie angefangen, Ressourcen beiseite zu schaffen, so, und durch meinen Werkstudentenjob immer so, ja, 200 Euro da zur Seite zu legen und mir so ein kleines Polster anzusparen, was auch ja schon, ja, irgendwie hatte ich im Gefühl, so, dass, falls ich das machen will, ja, muss ich da auf eigenen Beinen stehen. Und ja, das übrigens ist, also ja, ich wurde von meinen Eltern, also natürlich immer auch supported im Studium, und die haben klar mir den Support gegeben, das überhaupt zu machen und auch in Stuttgart zu wohnen und so, dass das ohne, ja, die wäre das schwieriger gewesen. Aber wir hatten trotzdem immer so eine Vereinbarung, ja, ab wenn wir 25 sind und sozusagen unsere Ausbildung alle abgeschlossen haben, dann ist halt auch Schicht im Schacht, so, dann ist da nicht mehr lange mit rummachen. Ja, und dann wurde ich halt 25 und war zwar noch nicht fertig mit dem Master, aber ich hatte dann irgendwie dieses Agreement auch sehr ernst genommen mit meinen Eltern und gesagt, ja, nö, dann finanziere ich jetzt auch noch das Studium alleine zu Ende und muss halt gucken, dass ich so, ja, rechtzeitig planen, mir was zur Seite legen und so, dass ich halt im Zweifelsfall, wenn ich mich selbstständig mache, halt auch so, ja, 4-5 Monate durchhalte, ohne irgendwas einzunehmen. Und ja, da habe ich dann schon auch drauf hingespart, muss ich sagen, und habe das dann natürlich auch alles rausgefeuert Anfang des Jahres. Klar, das war dann gut, dass ich darauf zurückgreifen konnte. Und letztendlich war das dann einfach so dieser Wunsch, was Eigenes zu machen und auch gleichzeitig so ein bisschen dieses, ja, so cool das auch war eben bei EY, auch waren es trotzdem, gab es immer Grenzen, und das ist auch völlig normal. Also es ist einfach in jedem Unternehmen und in jedem Konzern, auch bei Mittelständlern, auch bei kleinen Unternehmen, egal welcher Größe, gibt es halt einfach schon vorgegebene Regeln und Strukturen, sonst wird ja auch der Laden nicht funktionieren. Ist ja auch alles okay so, aber es gab halt einfach ein paar, ja, Regeln und Strukturen, wo ich es mir dann doch schwer fiel, die alle zu befolgen, und wo ich halt gemerkt habe, so, oh, ich habe hier noch eine Idee und da noch eine Idee und ich will das unbedingt irgendwie umsetzen. Und hatte ja auch, ich hätte ja Tag und Nacht für die gearbeitet, so ist ja nicht. Ich hätte ja das auch alles gemacht, keine Frage. Aber trotzdem war es halt dann, an manchen Stellen wurde ein anderer Fokus gelegt, und das habe ich dann vielleicht nicht verstanden. Vielleicht würde ich das heute anders sehen. Vielleicht würde ich sagen, ja, ist gar nicht mehr notwendig irgendwie. Aber ja, damals hatte ich so viele Ideen und hatte einfach das Gefühl, ich kann nicht genügend davon umsetzen. Und das war dann so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, jetzt habe ich so ein kleines Polster, jetzt kann ich das erstmal probieren, und das war auch echt schön und ja, cool von meinen eben ja, Arbeitgebern da dann, dass sie gesagt haben, hey Celine, wenn das nichts wird, kannst du immer zurückkommen. Und das war irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass ich halt einfach einen guten Job da gemacht hat, und ich wusste, die Tür steht offen. Wenn ich jetzt nach 4 Monaten merke, so, da geht gar nichts, dann kann ich zurück, und das war natürlich auch einfach gut zu wissen.
Ja, spannend. Und da also dieses Thema Sichtbarkeit hat ja um diesen Dreh rum auch für dich angefangen. Irgendwann hast du ja sehr, sehr bewusst auch entschieden, in die Sichtbarkeit zu gehen. Das war, vielleicht nehmen wir uns mal da nochmal mit, wie bewusst war das vor allem? Das ist ja spannend, und auch bei dir. Ich meine, jetzt bist du optisch definitiv schön anzusehen, ist ja prämiert, ja. Instagram wäre ja eigentlich so ein Kanal, ne, der auch sehr gut zu dir passen würde, also vom ganzen Visuellen her. Du hast dich irgendwann aber entschieden, und wir reden da ja von vor 3 Jahren oder so, ein Netzwerk gewählt, auch nicht Facebook oder so, sondern LinkedIn, das damals eigentlich noch, ja, nicht das LinkedIn war, das, was wir heute kennen. Ne? Da hat irgendwie Content in der Form nicht stattgefunden. Wie bist denn du da dazugekommen, und wie hat dir das dann auch geholfen in deiner Selbstständigkeit, beziehungsweise in den Weg in deine Selbstständigkeit?
Ja, also das war natürlich der Schlüssel oder das, worauf auch alles aufgebaut hat. Also sonst hätte ich ja auch gar keine Business-Idee gehabt oder so. Also irgendwie musste ich ja irgendwas haben. Also du hast schon gesagt, so, ja, ich habe da erstmal relativ planlos reingestartet, im Sinne von, ich hatte nicht jetzt ein ganz konkretes Produkt, was ich wusste, dass ich es bauen werde, sondern es war eher so, ja, es gibt da irgendwie eine Menge Anfragen, aber die sind irgendwie alle auch noch ein bisschen diffus und ja, also nicht irgendwie gefunnelt und sehr divers. Und trotzdem hatte ich die ja aber, und das war eben durch LinkedIn. Also ich habe eben, ja, wann war das denn? März, April 2018 eben, als ich noch im Studium war, eben diese Videos da zu machen. So, und dann hatte ich ja noch, eben war ich noch bei EY, ich war noch im Studium, genau wie du es gesagt hast, und dann wurde das halt immer größer. Auch völlig verrückt, heute im Rückblick. Ich weiß noch genau, ich habe so das erste Video irgendwie im Juni gelauncht, habe noch so einen Sekt aufgemacht, weil ich so richtig so, oh mein Gott, das erste Video, so, das waren damals 500 Follower und alle haben mich so für verrückt erklärt, dass ich das so ernst nehme. Und ich habe immer gesagt, ey Leute, wenn ihr euch selbst schon nicht ernst nehmt, dann wird euch keiner ernst nehmen. Deswegen habe ich da echt teilweise, Verabredungen abgesagt, weil ich wusste, ich muss heute das irgendwie, das Interview machen und das kommt um 18 Uhr raus und ich will das so, auch wenn das am Ende nur 500 Leute sehen oder nicht mal. Teilweise am Anfang war das 5 Likes, so, ne? Ich habe da angefangen, wo jeder jetzt vielleicht gerade steht. Und trotzdem habe ich das halt sehr ernst genommen und durchgezogen. Ich glaube, übrigens darin liegt auch so ein bisschen ja der Schlüssel zum Erfolg, dass man halt, ne, kontinuierlich dabei bleibt und ja da eher ein Marathon läuft, auch wenn ja Marathon eigentlich gar nicht so meine Stärke ist. Habe ich eben diese Videos gemacht und das wurde immer größer. Also als ich noch im Studium war und auch noch in diesem Ernst & Young Werkstudentenjob, kam dann auf einmal 5000 Follower-Marke geknackt. Dann wurde ich von LinkedIn ausgezeichnet, neben irgendwie dem CEO von Vodafone und dann dazwischen so ich und ich dachte nur so, wow, was habe ich hier losgetreten? Und das war natürlich dann auch ein gutes Argument zu sagen, ich probiere das jetzt. Also ich hatte irgendwie eine gewisse Nachfrage für Workshops, für irgendwie, I don't know, Moderationsanfragen und ganz ohne dieses LinkedIn-Game, weiß ich gar nicht, da hätte ich ja gar nicht wirklich eine Gründungsidee gehabt. Also so ins Blaue hinein habe ich ja dann nicht gestartet, sondern schon eben mit diesem ja LinkedIn-Backup und dem der Gewissheit, es gibt Leute, die interessieren sich für das, was ich mache und irgendwas werde ich daraus schon generieren können. Irgendein Revenue-Stream wird sich daraus schon ergeben irgendwann, wenn ich das weiterhin gut mache. Und so habe ich dann da reingestartet, ja.
Über dieses klassische Content-Game, ne? Also ja. Erstmal die Audience aufzubauen, ne? Also klar, ne? Und die hattest du, ne? Aber den Weg, den die meisten Gründer, also der typische Gründer wählt, ist irgendwie, ne, durch ein Produkt, ne, und sucht dann die Audience, ne, ja. Und diese Welt, die ändert sich ja, ne, und ich meine, das merkt man auch auf Instagram und das ist auch immer dieser Vergleich und das ist eher typisch, ich baue erstmal eine Reichweite auf, irgendwie eine Media-Brand oder eine Brand und schaue dann, wie ich in der Zielgruppe monetarisieren kann und ja. Das hast du ja wirklich vorbildlich gemacht. Ja. Das ist wirklich. Also ich verfolge das ja oder ich habe das ja verfolgt, wie du einfach die Leute dann da. Du hast diesen Post angesprochen, ne? Was soll ich jetzt machen? Mhm. Der in diesen Prozess einfach mit reingenommen hast.
Ja, ne? ja, total. Also das ist auch echt super wichtig, dass man und das ist eben auch in diesen Businesswelten oder auf diesen Business-Plattformen einfach noch nicht so üblich, dass man wie bei Instagram, dann nehmen die einen ja auch mit, ne? Von morgens im Bett, ich ziehe mir auch Schuhe an und gehe mir einen Kaffee holen, bis abends, ich sitze mit meinem Freund vom Fernseher, wird das dokumentiert. So, und das kann man jetzt mögen oder nicht mögen und im Business-Kontext ist das auch Gott sei Dank nicht so sehr, wie das eben auf Instagram ist. Ja. Ist auch nicht eben auf Instagram nicht zu 100%, zumindest meine Welt, aber trotzdem muss es halt irgendwie so ein gewisses ja Begleiten geben. Also die Leute müssen schon irgendwie das Gefühl haben, sie sind auf so einer Reise mit dabei. Und es ist nicht eben vom Bett bis aufs Sofa, sondern keine Ahnung, von einem Workshop bis zu einem Experteninterview. Also es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem eben dieses Mitnehmen und auch eben nicht nur die tollen Sachen vorzeigen, sondern eben auch an solchen Entscheidungsfindungsprozessen vielleicht teilhaben lassen und sich da einfach mal ein bisschen öffnen und ein bisschen erzählen, was wirklich in einem los ist. Das ist schon auch trotzdem, auch wenn es eine Business-Plattform ist, super wichtig. Und das trauen sich vielleicht viele noch nicht oder halten es auch nicht für richtig. Ich weiß es nicht. Es funktioniert jedenfalls.
Ja, definitiv. Und da hattest du ja auch wo hast du das gelernt? Dieses LinkedIn-Game. Gab es da, im deutschsprachigen Raum gab es so gut wie keine Vorbilder, würde ich jetzt sagen. Ja. Gab es die im Amerikanischen? Hast du das einfach gemacht, intuitiv, oder wo war deine Inspiration?
Also, ich meine, ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen schon mir die anderen Plattformen als Vorbild genommen. Und ich finde, man sieht ja an den Plattformen ganz gut, wie die sich entwickeln. Also irgendwie gibt es auf allen Plattformen immer ähnliche Trends. So am Anfang ist es irgendwie noch so total random, auch bei TikTok sieht man das jetzt übrigens, ne? Irgendwie am Anfang gab es immer nur diese Dance-Videos, so, dann fingen die erst an mit Education-Formaten, so, ne? Edutainment-Formate, so 60 Sekunden Jura, oder das kennen wir jetzt alle, ne? Aber es gibt ja tausende von diesen Formaten zu allen möglichen Themen. Dann, ich weiß noch genau, da saßen wir hier vor jetzt ungefähr echt einem Jahr und haben so gesagt, ja, als nächstes kommen irgendwie so bestimmt Aufklärungssachen, weil das ist immer so, immer ist irgendwie erst das, dann ist irgendwie, keine Ahnung, Sex, dann ist Gewalt ein Thema, dann ist Witz ein Thema, dann gibt's irgendwie diese Witz-Influencer, so am Anfang hat's mit Tanzen angefangen, aber dann gehen alle Kategorien, gibt's dann. Es gibt auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf all diesen Kanälen, gibt's immer einen Influencer, der da groß ist zum Thema Aufklärung. Es gibt immer einen, der groß ist zum Thema Jura. Es gibt immer einen, der groß ist zum Thema XYZ. Und genauso habe ich mir dann halt auch gedacht, ja gut, auf LinkedIn wird das dann mit Sicherheit auch so ähnlich laufen irgendwann. Und dann wird es da halt irgendwie Personenaccounts geben, die da irgendwie hervorstechen. Und ja, das gab es eben in Amerika auch. Da habe ich mir natürlich schon nicht auch umgeguckt und mir das angeschaut. Und dann eigentlich sehr viel einfach aus der B2C-Welt adaptiert. Weil das ist immer noch eine soziale Plattform. Das bedeutet, die Leute unterscheiden nicht, wenn die durch ihren Feed scrollen. Ich bin jetzt gerade im Beruf und deswegen klicke ich keine Inhalte, die irgendwie, weißt du, Freizeitinhalte sind. Das trennt man doch gar nicht. Man ist in der App und klickt, weil einen das triggert, das Bild, vielleicht trotzdem den Freizeitinhalt auf einer Plattform wie LinkedIn und eben trotzdem emotionale Inhalte. Und ich glaube, das war so eine Sache, die ich echt so, wo ich gesagt habe, ey, wir müssen in der B2B-Welt von dem B2C-Bereich lernen und einfach viel emotionaler und viel persönlicher kommunizieren, weil das, ne, die Business-Leute sind am Ende auch nur Menschen und klicken einfach auch diese Inhalte so. Und das habe ich halt einfach versucht, aus der B2C-Welt so auf diese Plattform rüberzunehmen. Und insofern kann man fast sagen, ist eigentlich so diese Instagram-Evolution so mein Vorbild gewesen. Und ich dachte so, hey, ich übertrage das einfach auf den Business-Sektor.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und das hast du auf LinkedIn ja wirklich famos gemacht. Bist der absoluten Role Model mit über 50.000, glaube ich.
Mittlerweile sind es schon 65.
Wow, das hat man gar nicht mehr den Überblick, so schnell geht das. Followern zweimal ausgezeichnet als Top Voice. Wirklich Hut ab für diese Nummer. Aber lass uns da mal auf dieses Unternehmerische gehen, beziehungsweise die Selbstständigkeit. Du bist dann in der Selbstständigkeit, hast LinkedIn richtig Gas gegeben, bist dort auch immer professioneller geworden in der Content-Produktion. Und hast dann aber darüber klassisch Moderatoren-Jobs bekommen und aber auch, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine neue Kategorie ist, ne? Das ist ja irgendwie, klär es da mal auf, du bist da irgendwie so als Moderator, aber auch als Journalist und machst dann da Interviews, aber dann auch noch dieses Influencing-Thema, spielst über deine eigenen Kanäle dann den Content, den du produzierst vor Ort und wie würdest du denn dieses Modell nennen?
Ja, gibt's das schon? Das ist wirklich so ein, I don't know, Multidimension-Modell. Ich habe keine Ahnung, das ist auch wirklich, vielleicht ist es auch daher getrieben, dass ich auch immer so viele Opportunities sehe, auch das wieder, ne? Ich sehe immer nur Möglichkeiten, ich sehe irgendwie nie Restriktionen und Grenzen und das ist aber auch gleichzeitig was, muss ich auch ehrlich sagen, was mir zum Verhängnis wird, ne? Also vielleicht hätte ich eins von den Themen schon viel krasser skalieren können und wäre vielleicht jetzt schon eine Fernsehmoderatorin, wenn ich aber nicht das andere auch gemacht hätte, so, ne? Sondern ich hatte halt, ich interessiere mich immer so dermaßen für so viele verschiedene Sachen, dass ich irgendwie alles irgendwie, vorangetrieben habe. Also sowohl Moderation, dann natürlich auch Auftritte als Speakerin immer mehr. Und auf der anderen Seite diese Influencing-Themen. Ich habe meine Videos weitergemacht, ich habe die Interviews gemacht und das zahlt auch alles aufeinander ein. Und solange das so ist, ist es auch völlig in Ordnung und mach da halt einfach das, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht vor allen Dingen. Du hast schon recht, das ist wirklich, dafür sollte man mal einen Namen finden. Ich habe keine Ahnung, das ist echt ein crazy, komplex geworden. Ja, auch aus total,
ist das spannend.
Ja, auch aus total verschiedenen, dann Einnahmequellen letztendlich, ne? Und vielleicht aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du gesagt hast, Sichtbarkeit und dass ich das praktisch umgedreht habe und erst eine Audience habe und jetzt vielleicht ein Produkt habe. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn es Leute da draußen gibt, die irgendwie noch nicht so richtig wissen, was sie gründen sollen oder womit sie sich selbstständig machen sollen, ist das ein total cleverer Weg, weil ich habe halt jetzt diese Audience. Und jetzt nehmen wir mal an, ich, keine Ahnung, gründe, ich weiß nicht, noch ein Food-Startup so. Das wäre wirklich das Letzte, was ich wahrscheinlich tun würde. Aber let's pretend, ich würde das tun. Dann hätte ich einfach direkt eine Audience aus 65.000 Leuten, denen ich sagen könnte, hier, neuer Riegel, geil, zack, bekannt. Also so, das ist halt, das kann man für alles auf der Welt gebrauchen, eine Audience. Also das hört sich jetzt auch doof an, gebrauchen, sondern ich, also abgesehen davon, dass sie mich jeden Tag auch motivieren, ne, also es ist ja nicht so, dass ich das, ja, dass das irgendwie ein Nutzgegenstand ist, sondern die, also aufgrund von deren Support bin ich da, wo ich heute bin, und aufgrund von deren Rückmeldung ist mein Content besser geworden, und all, also das, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und gleichzeitig ist es eine super Möglichkeit halt für mich, auch in Zukunft sämtliche Ideen, Gedanken zu platzieren, und Sachen vielleicht auch schnell bekannt zu machen aufgrund dieser Audience. Und das ist halt, ja, für alle, die noch nicht wissen, wohin, ich glaube, so sich so eine eigene Audience aufzubauen und so eine Community aufzubauen, kann nie schlecht sein. Und befeuert sich auch gegenseitig. Also, ne, auch andersrum, den Leuten wieder zu helfen und dann auf neue Ideen zu kommen mit denen. Und oh, das ist einfach so cool, macht so Spaß. Und ich glaube, das wird nachhaltig immer dann irgendwie wahrscheinlich in meinem Leben irgendeine Rolle spielen.
Cool. Ja, es ist ein super spannendes Insight. Diese Selbstständigkeit und diese vielen Themen, die lässt du, also die vielen Themen nicht, aber die Selbstständigkeit bist du ja gerade, zumindest klassisch, ein bisschen dabei, hinter dir zu lassen. Du hast vor ein paar Monaten einen Termin gehabt beim Notar und hast, glaube ich, deine ersten beiden gleich GmbHs gegründet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja.
Danke.
Das heißt, ja, also aus dieser Selbstständigkeit, nur ich und meine Leistungen, meine Keynotes, meine Moderation, entwächst ja gerade so ein Unternehmen.
Genau.
Was machst du denn da gerade?
Ja, letztendlich ist es auch natürlich wieder, ne, die Basis ist, wie gesagt, LinkedIn bei mir, und da sind halt immer mehr Fragen gekommen und Anfragen zum Thema Personal Branding. Also immer mehr Leute, die natürlich gesagt haben, so, hey, coole Reichweite und Sichtbarkeit und Brand, so, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ich will das irgendwie auch machen. Und ich sehe mich halt, oder ich sehe es nicht als effizient, mit jedem Einzelnen von dem mich eine Stunde hinzusetzen und einen Call zu machen, denen das zu erklären. Das habe ich übrigens auch gar nicht erst angefangen, weil ich das irgendwie für komplett hirnrissig gehalten habe, zumindest gemessen an der Anzahl an dieser Fragen, die ich bekommen habe. Und habe dann halt überlegt, ja gut, ich brauche irgendwie ein Kanal, ein Training, eine Plattform, wo ich mein Wissen teilen kann zu dem Thema und anderen helfen kann, sich auch so zu positionieren, aber ohne dass ich sozusagen Zeit gegen Geld tauscht, sondern irgendwie eine skalierbare Art und Weise finde, das zu tun. Und das ist jetzt eben auch das Produkt, was woran wir jetzt seit 12 Monaten arbeiten. Das ist eben ein digitaler Campus, tatsächlich mit verschiedenen Räumen. Man kann auch reingehen, 360 Grad, das ist total abgefahren. Also ich kann nur schon mal sagen, es wird voll krass. Und da sind dann also eben diese Trainingsinhalte und Masterclasses und auch von weiteren Experteninhalte zum Thema Personal Branding. Und ich glaube, wenn man sich da durchfuchst und diese Inhalte konsumiert, dann kann echt jeder das erreichen, was halt ich irgendwie auf LinkedIn erreicht habe, und ich teile auch wirklich jeden Tipp. Also es gibt so nichts, was ich weiß, was nicht in diesem Trainingscampus ist. Und weil das halt jetzt natürlich dann auch ein sehr großes Projekt und Produkt irgendwie geworden ist, habe ich gesagt, hey, das braucht irgendwie einen richtigen Rahmen, und das ist jetzt so groß geworden, dass es nicht das ist keine Selbstständigkeit mehr, sondern das ist echt ein richtiges Produkt, was irgendwie ein Fundament braucht. Und das ist jetzt halt diese The People Branding Company, also die GmbH dazu.
Yes, ja, cool. Genau. Und da wirst du auch jetzt dann bald launchen. Also wir nehmen den Podcast gerade am 13. Oktober auf. Und ich glaube, so Anfang November gibt es da was zu sehen. Ne?
Ja, oh, das war aber auch, muss ich sagen, wow. Also das Teil am Anfang war halt die Idee, wir machen E-Learning. So, jetzt, wie gesagt, ist ein Campus draus geworden, ein digitaler Campus mit Räumen, mit, also allein die User Experience ist in meinen Augen unvergleichlich, habe ich noch nie gesehen bei E-Learnings oder Trainingsvideos. Das ist halt echt so ein Mammutprojekt geworden, und vielleicht noch so eine Sache, die mir zum Verhängnis wird, nämlich mein, dann doch dieser krasse Anspruch, Sachen noch viel besser zu machen als alle anderen. und das hat jetzt mich auch teilweise echt in den Wahnsinn getrieben. Also wir haben den Launch-Termin, glaube ich, zwei, dreimal verschieben müssen, weil immer dachte ich so in meinem hyperoptimistischen Denken, ja, in 3 Wochen sind wir fertig, und mein Team schon so, nee, Celine, das wird, glaube ich, nichts. Ja, und ja, dann haben sie recht behalten und wir mussten irgendwie dann noch jetzt das Bezahlungssystem testen und das wechseln und die hier noch irgendwie, keine Ahnung. Und ja, jetzt ist es Gott sei Dank bald fertig und ich bin voll stolz und freue mich natürlich auch schon total auf, ja, die ersten Besucher auf unserem Campus, auf unserem digitalen und ja, das Feedback dann natürlich auch, ja.
Ja. Cool, also da drücke ich dir auf jeden Fall schon mal richtig, richtig dick die Daumen. Wir haben das jetzt schon so ein paar Mal durchblitzen hören, ja, du arbeitest hart und viel und wenn man dich so auch verfolgt, du bist immer unter Strom, 9-to-5 gibt es für dich nicht, und du bist auch, ja, eine Optimistin, hast eine total positive auch irgendwo Lebenseinstellung. Hast du eine bestimmte Philosophie, irgendwie ein bestimmtes Modell, nachdem du dein Leben gestaltest? Oder kommt das alles so aus deiner Erziehung raus? Hast du da irgendwie so Orientierungspunkte?
Gute Frage. Ob es irgendwie so ein Lebensmotto gibt? Also ich habe früher immer gesagt, no risk, no fun, aber dann haben mir meine Freunde gesagt, nee, eigentlich, Celine, machst du schon noch immer Sachen, von denen du weißt, dass die gut gehen. Also dann haben wir daraus geschmiedet, some risk, some fun. aber ich würde nicht sagen, dass es mein Lebensmotto ist oder meine Philosophie. Vielleicht, also meine Philosophie ist irgendwie schon so, es gibt irgendwie so nur so den Blick nach vorne und nicht den Blick zurück. Und ja, es gibt nur irgendwie machen und nicht stehen bleiben. Also so grundsätzlich dieses Fortschritt und weitermachen und auch ja letztendlich Rückschläge nicht ja zu gewichtig zu verbuchen, sondern zu sagen so, ey, komm, ist jetzt halt so, weitermachen. Ist jetzt sowieso, an manchen Sachen kann man auch nichts ändern, sondern dann einfach dranbleiben und da ja nach vorne blicken und auch irgendwie große Träume haben. Also ich glaube, ich bin schon jemand, der dann auch ja irgendwie große Träume hat und Ideen hat und wenn ich so gefragt werde, so, ja, ist es dein Traumjob, LinkedIn, dann sage ich so, ja, das ist jetzt eine Station, Leute, das ist doch nicht meine Endstation. Also ne, das, ich habe noch ganz andere Ideen, was ich irgendwie machen will und da ja einfach die Augen aufzuhalten und auch eben mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und sich vielleicht auch nicht zu begrenzen mit ja bestimmten Wegen und Optionen, sondern ich glaube, wenn man einfach die Augen aufhält, fallen einem manchmal Sachen vor die Füße, die man sich nie ausgesucht hätte, aber die durch Zufall sich ergeben und dann darf man halt nicht Nein sagen und so ganz starr an seinem Plan festhalten, sondern muss sich halt einfach öffnen solchen Möglichkeiten gegenüber und da einfach ja auch probieren, mal andere Wege zu gehen. Und ja, ich finde grundsätzlich aber auch dieses so, man kann auch immer wieder zurück und ist auch völlig okay, irgendwie bei was zu starten und dann funktioniert das nicht. So, wow, da muss sich halt keiner für schämen. Und so, ich kann das nachvollziehen, weil selbst ich hatte das auch ein bisschen am Anfang. Ich habe immer so gedacht, ey, meine Kollegen bei EY, so, ich mache da jetzt irgendwie so diese Show auf LinkedIn und schmeiß meinen Job hin und die halten mich natürlich alle für verrückt. Und so toll, wenn ich dann wirklich ein halbes Jahr später wieder auf der Matte stehe und sage so, ja, kannst doch bei euch im Team mitarbeiten. Es wäre mir auch irgendwie unangenehm gewesen, aber am Ende kann das ja kein Grund sein, etwas nicht zu tun. Und am Ende will zumindest ich, und vielleicht ist das so meine Philosophie, um da einen Punkt zu machen, nie auf mein Leben zurückblicken und zu sagen, ja, das wollte ich versuchen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und so dieses, ja, zurückblicken und es nie versucht zu haben. Sondern ich will immer sagen, ja, ich habe alles gegeben und alles probiert und wenn dann irgendwas nicht klappt, ist völlig in Ordnung. Aber ich will nie so, ja, was nicht probiert haben.
Schön, bist du ein spiritueller Mensch?
Oh Gott. ich glaube, ich bin schon eine komplexe Persönlichkeit. ja, auch teilweise übrigens, ich bin zwar so immer so nach außen ganz happy drauf, aber ich habe natürlich auch meine Stimmungsschwankungen und auch manchmal meine Zweifel, natürlich. Aber spirituell, vielleicht bin ich dafür fast zu pragmatisch, um so richtig spirituell zu sein. Aber so ein bisschen bestimmt.
Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Kraft?
Also, was mir Kraft gibt und auch Motivation ist, glaube ich, Anerkennung für das, was ich mache. Und das ist auch viel mehr für mich irgendwie ein Treiber als, ja, irgendwie andere materielle Gegenstände oder Geld oder so. Also für mich ist das, was mir am meisten Motivation gibt, eine Nachricht auf LinkedIn zu lesen und jemand, der mir irgendwie schreibt, hey Celine, ich verfolge dich jetzt seit einem halben Jahr und ich wollte die ganze Zeit auch was machen, ich habe mich nicht getraut und jetzt irgendwie hast du mich so motiviert, es einfach mal zu probieren und ich habe jetzt irgendwie 3 Wochen, mache ich schon Videos und ich weiß nicht, irgendwie habe meine ersten Erfolge und Leute sprechen mich darauf an und danke einfach, dass ja du mir gezeigt hast, so dass ich das auch machen kann und das ist für mich so, da geht für mich die Sonne auf, also das ist so das Coolste, wenn ich irgendwie mit meinen ja, Geschichten und meinen Inhalten Leute inspirieren kann, auch ihre Wege zu gehen. Und wenn ich das dann als Feedback bekomme, das ist, ja, für mich das Allergrößte, würde ich sagen. Und das ist das, was mich motiviert. Ja.
Das ist sehr schön. So eine volle Woche wie deine, ist das machbar, ganz ohne Routinen? Hast du so bestimmte wöchentliche oder tägliche Routinen, an denen du einfach festhältst? Muss ein Morgen für dich immer gleich aussehen? Strukturierst du dich mit Routinen oder gibst du einfach Vollgas durch die Woche?
Boah, ich versuche das immer wieder mit den Routinen, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre viel produktiver, wenn ich welche hätte, aber ich krieg's einfach nicht hin. So, ich krieg's einfach nicht hin, ich bin ganz ehrlich. Also bei mir ist echt, wenn ich mein Laptop aufklappe morgens, dann prasselt da ein und da kann ich mir noch sowas vornehmen. Und ich bin dann vielleicht auch wirklich zu undiszipliniert, dann einfach zu sagen, nee, meine Routine sieht jetzt vor, dass ich das und das tue, sondern ich lasse mich dann in diesem ganzen Chaos mitreißen. Und das ist richtig kacke. Und ich versuche da auch echt dran zu arbeiten. Also ich versuche mir irgendwie immer wieder Routinen zu erarbeiten, die ich dann 3 Tage durchhalte und danach über Bord schmeiße. Also come on, let's be honest. So, ja. Es ist bei mir tatsächlich so, da kann ich euch keinem was vormachen. Und, und ich bewundere Leute sehr dafür, die so eine Routine haben und ja, sich auch sehr viel Zeit für sich nehmen, weil ja, für mich ist es viel schwieriger, Nein zu meiner Arbeit und zu meinem Job zu sagen und allgemein, für mich ist es schwieriger, nicht zu arbeiten, als es ist, Urlaub zu machen. Also mir fällt es schwerer, Urlaub zu machen. So. Und das ist ja eigentlich schon total absurd. Aber es liegt genau daran, dass ich eben oft mich immer so zurückstelle und als an letzter Stelle und das will ich auch dringend ändern. Also das ist auch nicht gut und ich glaube auch nicht langfristig gut. So jetzt ja kriege ich das alles irgendwie noch so hin, aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo das sich dann rächt und da muss ich, glaube ich, rechtzeitig ja jetzt schon einlenken. Aber du, gib mir Produktivität nicht, aber gib mir Routinentipps, wenn du welche hast, Johannes, mir fällt das sehr schwer.
Nein, du. Ich glaube, ganz ehrlich, und die meisten Gespräche, die ich führe, kämpft jeder mit, kämpfen viele mit. Das Schönste, was ich dazu gehört habe, tatsächlich auch in Bezug auf Familie, war von Jörg Hundrath, auch ein Podcast-Gast, erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer. Der hat irgendwie komplett unterschieden zwischen Wochenende und unter der Woche. Also super krass strukturiert und auch konsequent in seiner Arbeitszeit, in seinen Routinen unter der Woche. Und am Wochenende, wenn der Family hätte gesagt, dann lebt er komplett in den Tag rein. Und das fand ich sehr inspirierend, weil es einfach beide Welten irgendwo so vereint und ich muss komplett durchgetaktet sein, durchroutiniert sein sozusagen, sondern ich kann irgendwo beides haben.
Ja.
Und
ja, cool. Ja, das ist echt, da arbeite ich dran. Also wer mir da helfen kann, gerne.
Meldet euch.
Ganz
genau.
Schlimm. Ja.
Also ich glaube, so schlimm kann das nicht sein, sonst wärst du nicht da, wo du heute bist. Da kriegst du sehr viel hin. Celine, wir lernen uns langsam dem Ende dieses spannenden Gesprächs. Das erste Buch, das dir jetzt in den Kopf kommt, das ich und unsere Hörer unbedingt mal lesen sollten.
Cool. Eins, was wahrscheinlich schon viele gelesen haben, die Autobiografie von Elon Musk, finde ich super geil.
Yes. Okay, wundere mich nicht, dass es in die Richtung geht. Kann ich aber nur unterschreiben. Einfach inspirierende Menschen. Okay, und zum Schluss und die Abschlussfrage, die stelle ich tatsächlich jedem Gast. Nimm dir auch ruhig eine Sekunde, um darüber nachzudenken. Wenn du so einen Tipp oder einen Ratschlag hättest für ja, junge Frauen, junge Männer, alte Frauen, alte Männer, egal, für jeden Menschen, für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Was würdest du dieser Person raten?
Ich glaube, ich würde raten, ganz stark aufs Bauchgefühl zu hören, weil ich glaube, egal welche Entscheidung man treffen muss, hat man eigentlich sofort ein ganz unterbewusst starkes Gefühl in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, oft rationalisieren wir das zu sehr und wägen das mit irgendwie Pro- und Kontra-Argumenten und Listen ab. Und das hilft halt alles nichts, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat. Und das wird einen halt echt ja in den richtigen Weg leiten. Und ich hatte ja oft auch im letzten Jahr, als so viel los war, irgendwie ja solche Punkte, wo ich entscheiden musste. Und allgemein musste ich so viele Entscheidungen treffen, was auch total ermüdend sein kann, viele Entscheidungen zu treffen. Und ja, hatte dann eben auch einmal die Situation, eigentlich rational, habe alle Argumente für den einen Weg gesprochen, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Und wirklich, ich habe dann einfach gesagt, nee, ist jetzt egal. Ist egal, der Ruhm, das Geld, egal, weggewischt. So, irgendwie fühle ich mich nicht danach. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Entscheidungen. Und ich glaube, da ist das Bauchgefühl, sagt einem immer das Richtige. Und ich glaube, man muss echt auf diesen ersten Impuls hören, weil wenn man es dann mal tot diskutiert hat, dann hat man das Bauchgefühl irgendwann verloren. Deswegen immer echt so, ja, dem Gefühl nachzugehen. Und das wird einen in die richtige Richtung leiten. Und ich glaube, dann wird man auch glücklich und erfolgreich. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die erfolgreich werden, aber vielleicht nicht so glücklich. Und da ist, glaube ich, ja, das Bauchgefühl eine ganz wichtige Sache.
Celine, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses tolle Gespräch.
Danke dir, Johannes. Dankeschön.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Zum Schluss, wie versprochen, noch ein kleines Goodie für die Lebensunternehmer-Community. Ich habe mit Celine nochmal gesprochen, kurz nach dem Launch ihres digitalen E-Learnings und sie um Feedback gebeten und ein kleines Goodie für die Community. Die Sprachnachricht, die Celine mir per WhatsApp geschickt hat, hört ihr jetzt.
Johannes, ich lese jetzt einfach mal die erste Referenz von unserem Campus vor, okay? Hier schreibt jemand, mitreißend, inspirierend und unfassbar lehrreich. So, da hast du es. Das ist das Feedback unserer allerersten Campus-Nutzer, denn der Campus ist ja eben eine 360-Grad-Lernwelt, in der man alles zum Thema Personal Branding und LinkedIn konsumieren und erlernen kann. Das heißt, wer da wirklich durchstarten will, der ist bei uns auf dem Campus richtig. Wir bringen euch nicht mehr bei, wie man eine Profilzusammenfassung schreibt, sondern wir gehen wirklich an die strategischen Themen. Wir geben euch Hands-on-Tipps fürs Posting mit. Das heißt, bei uns können alle einsteigen, die schon ein Profil haben, die schon als stiller Beobachter auf der Plattform unterwegs sind, aber jetzt eben selber aktiv werden möchten. Und damit es noch so ein bisschen leichter fällt, loszulegen, würde ich sagen, kriegt deine Community exklusiv jetzt nochmal einen Rabattcode von mir mit. Und zwar unter Lebensunternehmer20 könnt ihr diesen Rabattcode eben eingeben. Den Link zu unserem Produkt, zu unserem digitalen Campus findet ihr in den Shownotes. Feedback ist überwältigend. Es sind schon viele, viele Teilnehmer auf unserem Campus unterwegs und ich freue mich jetzt, mehr Persönlichkeiten eben auf LinkedIn zu sehen und hoffe natürlich, wir können auch dich und dein Profil eben aufs nächste Level heben. Deswegen freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Also Johannes, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Wir werden das ja hoffentlich nochmal wiederholen, oder? Bis dann.